Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von «Andere Liga», der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wiedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin in Doha mit dem wunderbaren Fabian Faebo-Rauch. Faebo, guten Morgen, wie geht's dir?
Guten Morgen, Tobi. Es ist ja noch fast die letzte Nacht. Es geht mir gut und bin noch ein bisschen müde, aber es geht dir wahrscheinlich nicht anders.
Ja, ich bin gestern Abend, wir nehmen jetzt am Sonntagmorgen auf, gestern Abend im Lusail-Stadion gewesen, wirklich ein unfassbar schönes Stadion, Argentinien-Mexiko, und durch das, dass die Anspielzeit 22.00 Ortszeit ist, wird es relativ spät nach dem Spiel, dann bis man daheim ist.
Ja, ich bin in Brasilien, Serbien, bin ich auch in diesem Stadion gewesen und ich habe mich instantly in das Stadion verliebt. Ich habe, glaube ich, weltweit noch nie so ein cooles Stadion gesehen, und ich habe das eine oder andere Stadion gesehen, von Maracana über Wembley bis was weiß ich was, wo wirklich coole Stadien sind, aber es ist dermassen ein cooles Stadion, gross, es ist laut drin, die Ambiance ist gut, steile Tribüne, die Architektur ist fantastisch, also wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein Stadion ist einfach der Hammer.
Ja, also es ist wirklich, ich glaube, das ist die, durch das, dass die alle extrem modern und neu sind, die sind auch wirklich konzipiert, dass es einfach richtig gute Stimmung gibt da drinnen, dass es laut wird. Wie du sagst, auch steile Tribüne, so alles, was so ein bisschen das Fußballerherz begehrt als Fan, ist dort drin. Und gestern hat es 88.000 irgendetwas Fans gehabt, die grösste Zuschauerkapazität seit dem Finale WM 94, Entschuldigung.
94, da bin ich übrigens gewesen, Brasilien, Italien, wie ja. Du weißt.
Wirklich, es haben irgendwie noch, jetzt die letzten Jahre nie mehr so viele Fans im Stadion gehabt von einem WM-Spiel. Und so vom Auge her ist Argentinien eigentlich recht überlegen gewesen, von den Fans her, und sind auch extrem laut gewesen. Aber wo die mexikanische Hymne losgegangen ist, die Mexikaner sind crazy. Also mir ist mehrmals während diesen 90 Minuten absolut der kalte Rücken darab, wie krass das die Stimmung ist, wie leidenschaftlich die dabei sind, das ist etwas ganz anderes als in Europa.
Also was hast du Gefühl, hat es Zahlen gegeben, wie viele Argentinier und Mexikaner im Stadion
sind? Nein, das haben sie nicht so aufgeteilt. Aber du hast wirklich eigentlich überall blau-weiß gesehen und immer wieder vereinzelt zum Block grün von den Mexikanern. Aber die haben einfach, wirklich richtig Gas gegeben. Wirklich Wahnsinn.
Also Brasilien, Serbien hat es ja 88.000 und irgendetwas gehabt. Und ich habe das Gefühl, so 40.000, haben mindestens 40.000, haben ein gelbes Leibli angehabt. Es müssen nicht alle aus Brasilien kommen, das ist klar. Ich frage mich einfach, wo dass die Leute alle übernachten.
Ja, das frage ich mich wirklich auch. Die Knappheit der Unterkünfte ist ja irgendwie bekannt. Ich habe mich das wirklich jetzt auch schon mehrmals gefragt. Auch die ganzen Hilfsarbeiter, wo wir ja im letzten Podcast auch thematisiert haben, die da rund ums Stadion für Security und alles mögliche verantwortlich, wo schlafen die alle? Mhm. Und keine Ahnung. Ich bin ja auch beim Brasilien-Serbien-Spiel gewesen. Dort habe ich aber das Gefühl gehabt, also ein Grossteil sind eben von diesen Gastarbeitern gewesen, Pakistanis, Inder, wo einfach mega gefreut haben auf das Brasilien-Spiel, so all die Stars gesehen. Und gestern habe ich aber das Gefühl gehabt, also ein Grossteil ist wirklich aus Argentinien und Mexiko gekommen. Man hat auch schon die ganze Woche das Gefühl gehabt, das sind die beiden stärksten Fangruppen da in Doha.
Ja, also es hat schon viele Brasilianer hier. Sicher 20, 25.000 habe ich das Gefühl. Da gibt es natürlich auch noch Oberschicht. Ja, vorhin, heute Morgen, habe ich mit Costa Ricaner geredet. Die spielen ja jetzt gegen Japan am Mittag. Und die sind auch hergekommen, die haben ja gesagt, sie haben einfach gespart. Das ist für sie das grösste Fußball-WM Costa Rica. Die sind auch dann zu Brasilien gewesen, wo sie im Viertelfinale kamen. Die gehen schon reisen. Die finden die WM übrigens, sorry für das Wort, richtig geil. Also, die haben überhaupt keine Debatten wie wir in Mittelamerika, Südamerika über das Austragungsland. Was beim Lusail noch lustig ist, ich habe geschrieben Brasilien, Serbien dann, und dann bin ich erst etwa einem 1-Ortszeit rausgekommen. Und habe natürlich Anfängerfehler gemacht, habe nicht geschnallt, wie man am schnellsten auf die Metro kommt, und bin da irgendwie im Touristenstrom drinnen gelandet, über eine Stunde. Dann habe ich halbwegs die Nerven verloren und habe völlig desperate ein Uber-Taxi gesucht, habe natürlich auch keins gefunden. Und irgendwo unterwegs habe ich dann einen sehr verzweifelten Schweizer Journalist angetroffen, der kurz vor dem Kollabieren war. Und irgendwie,
der hat
Krämpfe in den Beinen und ich habe ihm quasi das Leben gerettet. Wir haben dann ein Uber, also wir haben dann einen bestochen und ein bisschen mehr gezahlt. Und ja, schlussendlich eben, bist du dann um 3 im Hotel zurück. Also, ja, das ist kein Jammer, das ist nur eine Erklärung. Es war natürlich mein Fehler gewesen, dass ich mich dort ein bisschen verlaufen habe. Aber ja, du lernst auch immer wieder lustige Leute kennen und redest mit denen. Ja, eigentlich aus jedem Land quasi. Ja, nicht schon mit einem geredet, mit Fans, Journalisten und so. Das ist schon spannende Erlebnis, finde ich.
Ja, absolut. Also was auch wirklich cool ist, ist, dass du das halt wir Journalisten alle die ganze Zeit an diesem Spiel sind und alle an der Mixzone. Also man tut nicht wie sein eigenes Team verfolgen, sondern man ist halt wirklich auch an anderen Spielen, lernt man ganz viele Leute kennen aus anderen Ländern. Ich habe lange mit einem ESPN-Journalist, der sich um Brasilien kümmert, geredet. Bin dann auch in dieser Mixzone gewesen nach Brasilien, Serbien und irgendwie gefühlt 1,5 Stunden gewartet, bis dort der Neymar durchs Medienzentrum durchgekumpelt ist. Mit iranischen Journalisten habe ich sogar jetzt mehr Kontakt, sogar eine Freundschaft geschlossen. Erzähle ich vielleicht nachher noch etwas dazu. Also das ist schon auch sehr cool, dass man da ein bisschen andere Leute kennengelernt, weil sonst sind wir Schweizer ja dann meistens mit der Nazi dabei und auch in dieser Bubble ein bisschen.
Was ich auch cool finde, ist, wenn man Zeit hat, also der Zug, bist ja sicher auch schon gewesen, ist natürlich auch künstlich nachgemacht und so, aber das ist wirklich super, da treffen sich alle Fangruppen, es ist ein riesen Geläuf. Also aus Bern sage ich, es ist wie im Löbecken am Donnerstagabend, die wissen, wie es zu Bern am Donnerstagabend ausgeht, im Löbecken wissen, was ich meine. Es ist ein riesen Puff und wahnsinnig viele Leute und auch coole Beitel und zum Teil wirklich sehr preiswert. Also, wir sind in der Fischspeiz gewesen, fantastischer Fisch. Spottbillig. Hankerum ist dann die Luxusrestaurant, wo wir ja auch schon waren, wo dann unglaublich viel Geld kannst ausgeben. Also, du hast alles. Du hast Malls, wo du ja auch schon gelandet bist, wo es noch zu essen geht, weit nach Mitternacht. Coole Beizli. Also, irgendwie als Tourist, das wollte ich eigentlich sagen, oder als Fußballfan, wenn du hier zu Besuch bist, ist es wirklich gar nicht so schlecht.
Ja, ich habe auch gehört von diesen Schweizer Fans, die da auf dem Kreuzfahrtschiff sind, die finden das auch richtig cool. Also die MSC, ich bin überhaupt kein Freund von Kreuzfahrtschiff, weder, dass ich das irgendwie attraktiv finde, zum selber mal ausprobieren, noch irgendwie umweltmässig, zum ehrlich sein, aber die haben da die richtig krassen Schiffe aufgefahren in Doha und das ist, glaube ich, ultra geil auf diesen riesen Tanker mit mega schönen Pool, cooles Essen, verschiedene Restaurants. Also ich glaube, alle, die da sind, sind relativ glücklich. Die machen das wirklich nicht schlecht. Und wie du sagst, ich habe gestern auch bei Argentinien, Mexiko noch mit Fans geredet und Journalisten, das Katar-Thema ist bei denen überhaupt nicht präsent. Die finden das einfach super da.
Jetzt hast du natürlich noch schnell ein bisschen billig Applaus eingeheimt mit deiner Umweltschutz.
Nein, ich bin ja nicht bekannt für das, aber bei Kreuzfahrtschiff finde ich es wirklich ein bisschen absurd.
Also ich finde Kreuzfahrt noch cool. Ich habe schon 2-3 gemacht. Aber ich verstehe natürlich deine Argumente, über das müssen wir ja nicht reden, aber die haben natürlich wirklich auch noch die Möglichkeit, die haben sicher Casinos drauf, Bars und Alkohol. Also nicht, dass wir unglaublich auf der Suche nach Alkohol sind, aber ich habe sicher 9 Tage kein Bier getrunken bis gestern, weil es halt schwieriger ist, zu Alkohol zu kommen und das ist gar nicht so schlimm, aber für die Fans, also eben bei uns im Hotel hat es die Bar nun mal, wo es offenbar das billigste Bier von hier gibt und die stehen wirklich Schlangen. Also die stehen Mittag um 12 Uhr, das ist kein Scherz, Ortszeit, stehen die 100 Meter Schlangen, wo sie ein Bier trinken wollen, oder eben 5 Bier vor dem Spiel von England oder Wales oder was auch immer, das ist fantastisch. Szenen. Eben, wenn du natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff bist, gehe ich mal davon aus, dass dort andere Regeln gelten als in Doha.
Ich bin ja eh nicht so der Bierfreund, so rein geschmacklich. Ich habe aber mal letztes Mal so ein alkoholfreies Bier im Stadion probiert. Das ist also eine richtige Pfütze.
Hast du das auch schon mal gegeben? Nein, alkoholfreies Bier habe ich noch nie. Das werde ich, glaube ich, noch nie in diesem Leben trinken.
Also, kommen wir zum Sportlichen.
Darf ich dir noch etwas zum Stadion erzählen? Also, ja, es hat natürlich zwei Schönheitsflecken. Also, einerseits, es ist wirklich unfassbar kalt zum Teil. Also, die kühlen die ab, die Stadien, und musst wirklich eine oder zwei Jacken mitnehmen, je nachdem, was du für ein Gefröhrli bist. Ich bin jetzt nicht so ein Gefröhrli, aber auch jeder, man denkt manchmal, wow, richtig kalt, weil es draussen 30 Grad ist. Und das Zweite ist natürlich der Sinn von diesen Stadien, oder? Dort, die Schweiz den ersten Match gegen Kamerun, ich weiss nicht, Al-Janoub heisst das, glaube ich, ist auch ein fantastisches Stadion, ein bisschen kleiner, 40, 45.000 Plätze. Ich habe mir überlegt, so eins in Schweiz, schon nur eins von diesen 8 Stadien in Schweiz, wäre überragend, oder? Wenn, eben, was machen die nach dieser WM mit diesen unglaublich coolen Stadien? Das ist natürlich schon ein bisschen schwachsinnig, oder?
Also das Khalifa bleibt ja, das ist ja eh das Einzige, das ist ja so ein moderner Letztgrund, mit der Tatanbahn, die sie abgedeckt haben, und das ist ja, also das sieht wirklich nicht so sexy aus von allen. Ich weiß nicht, bist du mal im Khalifa gewesen? Nicht. Das Lusail bleibt sicher. Das ist jetzt so, das sind der neue Tempel im Mittleren Osten, fußballmässig. Und die andere ist ja wirklich das Thema, die angehen. Ich habe jetzt gelesen, ist vielleicht ein gefährliches Halbwissen, ob das wirklich stimmt. Der Kosovo hat sich beworben um das 974, wo die Schweiz jetzt die nächsten 2 Spiele, das Container-Stadion, wo es 974 Container gebaut worden ist. Ja, mal schauen, vielleicht steht denn das bald in Pristina.
Kann sich da nicht Zürich bewerben?
Ja, nein, also die tun ja lieber irgendwie, anstatt das gescheites Fußballstadion, lieber irgendetwas, wo du goldige Himbeeren bekommst für einen Architekturpreis und für keine Stimmung und es zieht und alles. Ja, nein. Nein, wenn da, stell dir vor, die ganzen Brachen anwohnen, wenn das Stadion auch noch aus Katar kommt, dann was die dort veranstalten.
Meine Prognose ist übrigens Champions League Final 2026. Ich weiß gar nicht, wie lange das sie vergessen finden, Team Lusail Stadion statt.
Ja, komm, steile Prognose. Wollte jetzt gar nicht auf eingehen. Lassen wir jetzt mal so stehen.
Gut, gehen wir weiter.
Sportliche, wer hat dich bisher überzeugt?
Ja, natürlich Brasilien, das sage ich nicht nur, wo ich das Brasilien-Herz habe. Die Serbe hat es gut gemacht, er hat 60 Minuten gekratzt, und besser und gefoult, und der Neymar verletzt, aber irgendwann sind sie zusammengebrochen, die Brasilianer sind geduldig geblieben. Was mich besonders gefreut hat, ich verfolge Brasilien wirklich relativ eng, und die haben monatelang richtig hässliche Diskussionen gehabt, wie soll der Chichi, wie man so immer ausspricht, spielen. Und er hat wirklich den Wunsch der Fans befolgt, er hat 4 Stürmer gebracht, also der 1 Stürmer und der Neymar der Hinger, er hat neben Casemiro oder Lucas Paqueta gebracht, der eigentlich der offensivste ist im zentralen Mittelfeld. Ich denke, so wird er nicht spielen im Viertelfinale, wenn sie so weit kommen. Aber es war schön gewesen, zum Zuschauen, sie haben wirklich kaum Schwachstellen. Sie haben hinten die Aussenverteidiger, wobei der Danilo ist sehr gut gewesen. Der ist jetzt verletzt. Überraschend gut, aber die Aussenverteidiger sind nicht ganz auf dem Niveau vom Rest. Und bei den Eckbau vom Gegner, die Schweiz hat ja vor 4 Jahren in der WM auch nach einem Eckball ein Goal geschossen gegen Brasilien. Haben sie mich gar nicht sicher gedacht. Aber sonst ist es wirklich von vorne bis hinten eine sensationell besetzte Mannschaft. Der Speed, den die haben, Rafinha, Vinicius Junior, die Möglichkeiten, die 4 Spiele, die sie eingewechselt wurden. Also ein schwachsinniges Kader. Und meiner Meinung nach, ohne Herzblut, die können sich fast nur selber schlagen.
Ich habe vorher gesagt, ich habe da mit Journalisten von Brasilien geredet, die haben auch gesagt, entweder ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass die individuelle Klasse enorm gewesen ist im Kader, aber sie haben sich nicht untereinander verstanden. Oder sie haben sich super verstanden, aber die Klasse ist so mittelmässig gewesen für Brasilien-Verhältnisse. Und jetzt hat beides der Fall. Und das hat der Trainer auch bewusst so gemacht, und Dani Alves mitgenommen, der einfach nur für die Stimmung dabei ist. Jetzt wahrscheinlich gegen die Schweiz spielt er jetzt sogar, weil der Danilo verletzt ist. Wo es aber auch die grosse Sorge ist von der brasilianischen Journey. Die haben von Anfang an gesagt, wenn der Danilo sich verletzt, sind wir am Arsch. Ja, jetzt ist es soweit. Mal schauen, was da der Okafor oder Vargas dann werden ausrichten. Aber Brasilien ist schon unglaublich stark. Auch ohne Neymar werden die richtig stark sein. Das hat sehr Spass gemacht, denen zuzuschauen. Ich finde sonst, Mitarbeiter, der mit mir dabei ist, der Lukas Werd, hat gestern so lustig, aber hat eigentlich komplett recht gesagt, Ecuador sind die einzigen, die 2 richtig starke Spiele abgeliefert haben bis jetzt. Frankreich auch ein bisschen. Also Frankreich ist schon auch, macht es gut, die muss man auf dem Radar abhalten. Aber sonst ist es noch schwierig zum voraussehen, wie das jetzt weitergeht. Also die Deutschen haben ja nach unserer Ansage, dass dort etwas dran ist, haben die auch wirklich verloren. Argentinien habe ich gestern mega schwach gefunden.
Stimmt, das haben wir ja noch angekündigt.
Ja, das haben wir angekündigt. Nein, Argentinien, ich muss ehrlich sagen, tut mir leid für alle Messi und vielleicht auch Ronaldo-Fans, aber die 2 sind schon langsam ein bisschen vorbei.
Apropos steile These.
Ja, also vorbei im Sinne, klar sind die immer noch Weltklasse, aber ich habe jetzt den Messi wirklich gestern im Stadion sehr immer wieder beobachtet, was er macht, ohne Ball, mit Ball. Er hat jetzt nichts mehr, klar hat er das Goal geschossen, aber er hat jetzt nicht, du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, die ganze gegnerische Mannschaft ist in Panik verfallen, wo der den Ball gehabt hat. Und also gewisse Sprints oder Dribblings, die er gemacht hat, hätte jetzt auch von einem Schweizer Spieler kommen können. Also es ist jetzt nicht so, dass, wie bei einem Neymar, wo der hat den Ball gehabt und der ist dann einfach mal durch vier Serben durchgelaufen. Also es ist nicht mehr, das ist schon nicht mehr so das, wie es zu ihrer Primetime gewesen sind. Ist auch normal, wenn so, wenn mit 35, 37, ja.
Ja, ist natürlich so, und gleichzeitig, gerade der Messi, er hat nicht gut gespielt, natürlich, aber er macht das Goal, er macht schönes Goal, er entscheidet den Match und er ist ein Spaziergänger. Das ist ja schon immer ein bisschen zwischen den Linien, wartet den Moment ab. Was ich mehr enttäuscht bin bei Argentinien, ist der Lautaro Martinez, wo ja bei Inter Mailand spielt, wo wirklich ein Riesenstürmer ist. Er wird nicht in Szene gesetzt, das ist das eine, aber das andere ist, er ist fürchterlich auch abgeschnitten von sich selber. Also weißt, er macht auch nichts dafür. Ich bin wirklich enttäuscht beim Lautaro, einer als Torschützenkönig tippt, übrigens vor der WM, weil er gegen Saudi-Arabien hat können 3-4 Goal schiessen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich glaube, es liegt ein bisschen beidem. Der Messi ist nicht im Ganzen so stilprägend und die Mitspieler, sie haben sich, das ist keine Mannschaft irgendwie, obwohl sie vorher irgendwie 37 Mal nicht verloren haben, aber irgendetwas gefällt mir nicht in dieser Mannschaft. Aber es sind schon Teams Weltmeister geworden, die in der Vorrunde fürchterlich gerumpelt haben. Also Italien 0-6, Deutschland hat auch schwierige Momente gehabt, 14, Spanien hat gegen die Schweiz verloren, 2010, das muss jetzt alles noch gar nicht heissen. Die Argentinier, wenn sie mal durch sind, ist ja noch gar nicht sicher, die haben ein heisses Match gegen Polen nächste Woche. Ja, ich habe sie gleich immer noch auf der Rechnung. Auch Portugiesen, da bin ich gar nicht deiner Meinung. Also, die gefallen mir. Die haben mir vorher gefallen, die gefallen mir jetzt. Ja, der Ronaldo.
Die hätten fast unentschieden gemacht gegen Ghana.
Ja, Ghana ist nicht so schlecht. Weißt du, sie sind wirklich nicht so schlecht. Und du musst die Matchen gewinnen. Und der Ronaldo, der Penalty rausholt, der ist ja sogar von technischen Gruppen, von FIFA, die irgendwie nach dem ersten Spieltag eine Studie präsentiert hat für die Entwicklung der WM, was ein bisschen absurd ist nach so wenigen Matchen. Dort ist der Ronaldo gelobt worden, wie er den Penalty rausholt. Das ist natürlich eine fragwürdige Aussage. Aber es stimmt natürlich, er wartet bis zum letzten Moment, deckfädelt die oder schaut, sucht den Kontakt. Er ist nicht mehr wie vor 5 Jahren. Und gleichzeitig, er ist einfach da, er ist präsent. Und ich bin anderer Meinung. Die Portugiesen sind stark, die Argentinier werden ihren Weg finden durch das Turnier. Ich sehe die jetzt nicht ganz so schlecht wie du.
Ich habe nicht gesagt, Portugiesen sind nicht stark. Ich habe einfach, zum vielleicht nicht nur Messi-Bashing betreiben, auch noch Cristiano gerade mit in die Aussage genommen. Klar sind das immer noch die beiden, also nicht, dass ich jetzt irgendwie Hassmails bekomme, dass ich gerade die beiden grössten Fußballer aller Zeiten beleidigt habe. Aber sie sind halt einfach nicht mehr so prägend. Das ist nicht mehr ein Mbappé, wo jetzt auch bei den Franzosen einfach merkst, so, das ist der Spieler und wenn der den Ball hat, passiert irgendetwas. Es ist einfach aktuell nicht mehr so. Es kann sich im Turnier vielleicht auch noch verändern, wenn die ein bisschen im Flow sind.
Weißt du, wer mir am meisten gefallen hat, außer Brasilianer?
Saudis.
Eine Wintersportnation. Nicht die Schweiz. Kanadier.
Nee.
Die haben richtig Wirbel veranstaltet. Die haben Speed, die sind wie auf Speed gewesen. Die haben unglaublich cool gespielt. Also, an Belgien hat kein Stich gehabt. Aber wirklich kein Stich. Dass die den Match gewinnen. Penalty verschossen, der Davies, der noch nie in seinem Leben, oder, glaub, zwei Penalty hat er geschossen, in unbedeutendem Spiel. Sie hätten den David, der sicher ein Penalty-Schütze ist. Die hätten weitere Penalty sollen bekommen. Entschuldigung, das war wirklich ganz ein schlechter Schiedsrichter gewesen. Das finde ich eher fragwürdig, dass da nicht nur Schiedsrichter pfeift aus grossen Ligen. Sorry für das Bashing. Gegen Länder aus Afrika und so, aber die Schiedsrichter, die längen einfach auf diesem Niveau nicht.
Können wir schnell über das Thema reden, bevor wir über Kamerun weiterhalten? Bevor wir Kanada weiterhalten.
Oh, unterbrich mich.
Hey, der Schiri, auch zum Beispiel Saudi-Arabien gegen Polen, der brasilianische Schiedsrichter unter aller Sau. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist ja wirklich eine absolute Katastrophe. Das ist ja nicht einmal Super League-Niveau und dort habe ich zum Teil schon das Gefühl, der sind nicht alle auf einem ganz super tollen Niveau. Also das ist, wie der sich selber inszeniert hat bei jedem Foulpfiff. Und ich meine, der Rechtsverteidiger von Polen, der Cash, der weiss heute wahrscheinlich noch nicht, wie der 90 Minuten auf dem Feld überlebt hat. Also das ist brutal einsteigen, dann ein Ellbogencheck gegen den Kopf, dann ging der Mann da noch in den Rücken und steht immer noch auf dem Platz. Es ist wirklich, ich finde Schiedsrichterleistungen wirklich recht absurd. Auch auf die andere Seite, der Saudi-Penalty, was es dann nachher gegeben hat, darf doch der VAR nie einschreiten, das ist nie eine klare Fehlentscheidung. Also ja, auch bei dem Kanada-Spiel, dann der iranische Schiedsrichter beim Schweiz-Spiel, wo da irgendwie zwei Kameruner im Strafraum Volleyball spielen mit der Hand, wird auch nicht pfiffen. Also ich weiss nicht, das Schiedsrichterniveau ist wirklich ganz schlimm.
Ja, weisst du, ich sehe Gründe, politische Gründe, Fest für alle, WM und so, aber es ist totaler Schwachsinn, und das würde ich auch so schreiben, wenn das Wort erlaubt ist, dass da Schiedsrichter aus Ländern pfeifen, die noch gar nie an einer WM teilgenommen haben. Also die haben ja in ihrer Liga auch ein unfassbar aufs Niveau, die Pfeife, ja nicht Premier League. Und es ist nun mal das wichtigste Turnier der Welt. Es geht um so viel Prestige, um Geld, die besten Spieler der Welt sind. Und dann kommen da irgendwelche Schiedsrichter, die ja auf dem Drittliga-Niveau pfeifen quasi. Also ich verstehe das nicht, ich habe das noch nie verstanden. Es wird sich nie ändern, es ist mir auch klar. Was ich gelesen habe, so viel zum Thema Halbwissen, dass die Schiedsrichter aus den Ländern, die Captain Gate unterstützt haben, One Love, die sind ja bis irgendwie gestern oder vorgestern noch gar nie eingesetzt worden. Man munkelt Retourkutschen vor FIFA, das sind ja auch UEFA-Verbände, also die Schiedsrichter aus UEFA-Verbänden, die mindestens auf europäischem Niveau pfeifen. Klar ist jetzt irgendeiner aus der Schweiz pfeift jetzt auch nicht auf dem höchsten Niveau, aber meine Forderung wäre, nur Schiedsrichter aus Top 5 liegen, fertig, Schluss.
Ja, ich weiss nicht, also es gibt ja schon, die mexikanische Liga ist ja schon auch nicht schlecht, oder? Also ich meine, der könnte wahrscheinlich schon, oder der argentinische Schiri, wo so ein bisschen einen Berühmtheitsfaktor hat, ich finde den immer nicht so schlecht. Aber eben, ich meine, um den Kanada-Hype nachher wieder lancieren, also in dem Spiel hat ein Schiri pfiffen, wo dafür berühmt worden ist, dass er das Spiel zu früh abpfiffen hat.
Zweimal.
Das ist ja, also, wieso, was macht er der WM?
Der muss einen guten Götti haben im afrikanischen Fußballverband.
Das wäre wie, wenn du NZZ dich da hin schicken, obwohl du irgendwie dreimal leere Seiten eingereicht hast, das
Jahr. Hat er noch nie über Fußball geschrieben, ja.
Nein, es ist unfassbar. Aber, Kanada, ich bin im Stadion gewesen, Kanada, Belgien, um wieder das aufzunehmen. Belgier sind für mich so ein bisschen die Enttäuschung vom Turnier bis jetzt. Die sind richtig schlecht. Also, mal schauen, was das zweite Spiel bringt. Vielleicht ist es einfach die Startnähe, wo sie da waren. Und Kanada hat sehr gut gekämpft, aber ja, so Fußball ist lange das nicht.
Ja, gekämpft. Also die haben ein riesen Tempo angeschlagen. Wenn die 3-0 führen, nein, die haben mich wirklich überzeugt, sie haben einfach vorne nicht keine Effizienz gehabt. Aber du musst sehen, es war immerhin Belgien gewesen. Und Belgien hat ja nicht gewusst, was noch passiert. Also die sind völlig überfordert gewesen. Und der De Bruyne, der ein Weltklassenspieler ist, unbestritten, wird noch zum Man of the Match gewählt. Er hat ja selber gesagt, es sei wahrscheinlich wegen seinem Ruf und nicht wegen seiner Leistung. Also ja.
Gut, Man of the Match ist da wird einfach der populärste Spieler einmal ausgewählt, dass der Pressekonferenz muss nachher und ein Bild mit der Budweiser-Trophäe macht, weil, also, man hat jetzt ein paar Mal gedacht, das ist nicht wirklich gemäss der Leistung auf dem Platz.
Ja, zu den Deutschen müssen wir vielleicht noch schnell ein Wort erzählen. Ich weiss nicht genau, wenn unser Podcast ausgestrahlt wird. Ich spiele heute am Sonntagabend gegen Spanien. Es geht schon mal aus, gegen die Ausscheiden. Ich habe da mit deutschen Journalisten geredet, ja sicher auch, man liest viel, ist immer spannend. DFB zu verfolgen. Die sind schon richtig im Seich. Meine Meinung ist, sie sind nicht so schlecht, wie sie jetzt gemacht werden, obwohl sie einen Haufen Probleme haben. Und ich finde vor allem die Spanier nicht so gut. Also, vielleicht, gleich wie beim letzten Podcast, vielleicht liege ich völlig schief. Ich glaube, die Deutschen können Spanien schlagen.
Ich glaube auch. Es würde sogar zu den Deutschen passen. Ist natürlich jetzt im Kontext auf dem, was auf der Welt passiert, eine gefährliche oder vielleicht eine unangebrachte Aussage, aber ein Journalist hat vorgestern oder so zu mir gesagt, die Deutschen sind an dem grossen Turnier erst tot, wenn sie im Flugzeug heim sind.
Von wo ist der gekommen? Von Südamerika?
Ja, genau. darum, ich glaube, was mich ein bisschen mehr überrascht, der Hansi Flick war ja so der gute Laune-Mensch bei Bayern und hat das Star-Ensemble auch zusammengebracht und irgendwie ein Triple geholt und alles, dass der mit so stimmungsmäßig die Nationalmannschaft so angeleitet, das überrascht mich eher ein bisschen.
Ja, das kann ich jetzt ein bisschen zu wenig beurteilen, aber ja, hast einen Punkt. Was mich dort stört, das ist vor allem die Bildzeitung natürlich, aber er ist jetzt immer gelobt worden, wie er gut eine Mannschaft führt, wie er lieben ist, wie er die Stars im Griff hat. Und jetzt wird ihm das um die Tore geholt, dass die Spielerfrauen dürfen bei den Spielern übernachten zweimal. ja, wegen dem hat der Musiala nicht den Pfosten getroffen. Und ich weiss gar nicht, ob der Spieler Frau dabei hat jetzt zum Beispiel. Aber ja, es sind eher so Nebenschauplätze. Aber das ist ja das Coole bei den Deutschen. Die zerfleischen sich so herrlich und wenn sie dann gewinnen, ist wieder alles super. Und sie haben sportliche Probleme. Seien wir ehrlich, sie haben keinen Mittelstürmer. Wirklich nicht. Heute vielleicht der Müller. Sie haben keine Aussenverteidiger. Und die Diskussion, Kimmich, ich habe mit einem deutschen Journalist diskutiert, Kimmich würde ich auf Recht stellen. Er ist das Herz der Mannschaft im Zentrum. Der deutsche Journalist hat gesagt, niemals. Macht der Flick auch nicht. Aber du hast dann immer noch Gündogan, Goretzka, Götze, Musiala, die im Zentrum spielen können. Rechts hast du einfach kennen. Rechts hast du wirklich kennen. Ach, Kehrer, Klostermann, sorry, das reicht einfach nicht. Sie haben auch keine Achse in dem Sinne. Rüdiger hat mich jetzt noch nie wahnsinnig überzeugt im Nationalteam. Die Achse ist eigentlich Neuer, Kimmich. Neuer Kimmich ist eigentlich die Achse, vielleicht noch Müller, aber der ist angeschlagen. Aber gleich haben sie die individuelle Qualität, wer Gnabry zündet, wer, aber es sind halt keine Leader, all die Gnabry, Susanne, so Havertz, so, ja, und der Musiala ist noch zu jung, der wird Weltklasse. Aber irgendwo, es passt nicht, und gleich traue ich ihnen zu, heute eine Reaktion zu zeigen, zumal ich einfach kein Fan von der Spanier bin, mit ihrem Kurzpasswirbel, wo sie sich selber langweilen, die haben jetzt mehr als 7 Goal geschossen gegen Costa Rica, aber sie überzeugen mich nicht restlos.
Ja, was sagst du denn eigentlich so zu den Überraschungsteams? Gibt es da irgendetwas? Also ich finde schon, die Saudis, also die hätten eigentlich Polen auch können schlagen. Die Saudis sind schon das Team der Stunde bis jetzt.
Überraschen mich total. Vor allem die spielen ja, glaube ich, 8 oder 9 im gleichen Club.
Ja.
Daheim hätte ich nicht erwartet. Die habe ich wirklich viel schlechter erwartet. Aber seien wir ehrlich, da haben wir definitiv nicht mal Halbwissen gehabt zu den Saudis. Und die schaut offenbar wirklich auf gutem Niveau. Ich finde auch, sie haben gegen Polen gut gespielt. Aber ja, es ist eine Überraschungsmannschaft. Sonst, man sagt immer, es gäbe keine Kleinen mehr. Ich habe das diskutiert den Tag, und dann hat Costa Rica 7-2 verloren. Es ist schwierig. Die Allgemeinplätze sind sowieso immer schwierig. Es ist eng an diesen Turnieren. Wir haben übrigens auch Kamerun, um das auch noch einmal zu erwähnen, das Land. Nicht so schlecht, denke ich, gegen die Schweiz. Sie sind eigentlich besser gewesen als die Schweiz, wenn wir ehrlich sind, lange Zeit. Ich bin von den Afrikanern eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich habe von ihnen mehr erwartet, grundsätzlich resultatmässig. Aber es ist noch nicht vorbei. Also, sie haben auch noch Chancen, aber irgendwo, auch die Tunesien hat mich sehr schlecht, denke ich, zum Beispiel.
Also Wales ist wirklich nicht so gut.
Ja, es hat schon ein paar, ja, es ist schon das Gefällt da. Es gibt ja die 48 Mannschaften in 4 Jahren, aber das wird ja jetzt noch nicht so diskutiert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da noch 16 mehr vor Kategorie Tunesien kommen, ja, weiss ich nicht, ob das cool wird finden. Aber du hast ja, was ich gehört habe, was du mir ein bisschen erzählt hast, bist du ja bei den Iranern noch relativ nah dran, oder?
Ja, ich habe lustigerweise eben, wie sich das so ergibt in diesen Journalistenbussen und Zonen, sind plötzlich Iraner um mich gewesen. Lustigerweise einen Tag vorher auch schon. Und der hat sich dann relativ schnell als regimetreuer Staatsfernsehjournalist ausgegeben. Und dann haben sie gefunden, das ist gefährlich, ich hau ab. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder so eine Viertelstunde, 20 Minuten so im Gespräch so langsam rausgespüren wollen, so, was darf ich jetzt sagen, dass ich ja nichts Falsches sage. Und hat sich dann schon auch ein bisschen geoutet, dass der nicht so zufrieden ist mit dem, was zu Hause passiert, eigentlich gar nicht. Und das sind schon, also ich muss sagen, das ist fast das bewegendste Erlebnis gewesen bis jetzt an dieser WM, die Stunde Busfahrt mit denen. Wie die erzählt haben und wie auch der emotionale, das Auf und Ab, die sind gerade von dem Iran-Sieg gekommen. Die Iraner haben wirklich gut gespielt. Sind von dem Iran-Sieg gekommen gegen Wales und dann hat er neben mir mit seiner Familie im Iran gefacetimed und hat dann wie so gesagt, hey, ich weiß gar nicht, eigentlich habe ich mich mega gefreut im Stadion, jetzt Leute die Hause an, dort sind alle traurig und wissen nicht, wie das weitergeht in dem Land und die Revolution und jeden Tag werden irgendwie Menschen abgeknüppelt oder umgebracht oder demonstriert und er wisse überhaupt nicht, wie mit dieser Situation umgehen und die Spieler offenbar auch überhaupt nicht. Und das ist schon, da habe ich wieder gedacht, oder, bei uns Schweizer schon ist wohl komplett die Fassung verliert, weil irgendein WLAN im gewissen Mediencenter nicht funktioniert oder eben, weil es kein Bier gibt oder sonst einfach zu heiß ist im Training und dann hast du so Geschichten von Journalisten. Es ist schon, es ist wirklich krass gewesen. Habe ich wirklich krass gefunden.
Aber wenn der zweite Journalist offenbar nicht unbedingt regimetreu ist, muss ja der auch ein bisschen aufpassen, was er jetzt einem Schweizer Journalist wie dir erzählt. Oder wie ist er da vorgegangen?
Der hat die ganze Zeit geflüstert. Also wenn es um das Thema gegangen ist, und er hat auch immer seine Worte extrem vorsichtig gewählt. Er hat immer so von der aktuellen Situation geredet und wirklich so immer zwischen den Zielen erklärt, was er davon halte und was jetzt gerade passiere und was könnte passieren. Aber er hat jetzt nicht gross, also er hat jetzt nicht irgendwie die grosse Rede geschwungen, weil er wirklich auch effektiv Angst hat, dass er zum einen überwacht wird, was aus seiner Sicht ganz klar der Fall ist. Also da wird alles gelesen, mitgelesen und gemacht, was er da im Cutter auf dem Handy macht. Und eben, ob dann andere Journalisten, Fotografen im Bus hocken, wo ihn dann nachher die Heife pfeifen.
Es ist schon so, bei uns im Tross, bei den Schweizer Journalisten, legen sich ein paar auf, was bei uns ein bisschen laut ist im Hotel, da kann ich nur den Kopf schütteln, aber ja.
Ja, da merkt man einfach wieder First World Problems vom Allerfenster. Uns geht es einfach ein bisschen zu gut gewissen.
Und da damit zur Schweiz, oder?
Ja, damit zur Schweiz. Ja, Kamerun, wie erwartet, stimmungsmässig das schlechteste Spiel bis jetzt an der WM. Hat sich, glaube ich, niemand in Katar für das Spiel interessiert. Auf dem Platz auch eher ein Ja gewesen, oder?
Ja, vor allem, wenn du im Kontrast am Abend im Lussel warst, Brasilien, Serbien, also hat mir ein schlechter Match gedacht. Vor allem von Schweiz, ich war wirklich enttäuscht gewesen. Aber unterm Strich musst du sagen, wenn du den Match 1 noch gewinnst gegen Kamerun, obwohl du nicht gut hast gespielt, und sie haben ja die Leistung nach meiner Meinung nach ein bisschen schön geredet, intern wissen sie sicher, dass sie nicht gut haben gespielt. Also es ist wirklich die Abstände reingestommen. Es ist überhaupt kein Muri-Spiel gewesen. Der Jakin hat ja meistens Mannschaften, die gut organisiert sind, die alles ineinander rein spielt, dass sie Räume entstanden. Also eben auch die gelben Karten, die beiden Innenverteidiger haben kassiert. Elverio, Akanji, sind alle Situationen entstanden, wo sie einfach nicht gut gestanden sind, die Schweizer. Und sie sind ja gegen Führer, sie sind nicht gut gewesen. Es hat mich kein Spieler wirklich überzeugt, außer der Silvan Widmer, was er echt sehr gut hat gemacht. Dem müsste man ja in Watte packen, eigentlich. Dem darf gar nicht passieren. Aber es ist klar, die Schweiz wird sich und kann sich steigern. Das ist keine Diskussion. Und 3 Punkte sind 3 Punkte. Phrasenschwein noch leer. Aber ja, es ist nicht gut gewesen.
Nein, es ist nicht gut gewesen, aber auch das Selbstverständnis, dass auch die Spieler eigentlich gesagt haben, vor allem die erste Halbzeit, ist mehr oder weniger gar nichts gewesen. Das ist schon auch, also, ich glaube, ist ja schön, dass alle das Gefühl haben, wir haben die Luft nach oben und dass irgendwie gegen Brasilien nicht schon die weiße Fahne geschwungen wird. Es sind andere Nazi-Zeiten, das merkt man schon. Man kann die Grossen ärgern, man will etwas erreichen an diesem Turnier. Was mich ein bisschen irritiert hat, da kannst du mir vielleicht als ganz grosser Fußballexperte weiterhelfen. Das Mittelfeld. So, Freuler, Chaka. Der Chaka hat gesagt, sie hätten das dritte sehr gut harmoniert, sie hätten schnell im Spiel gewesen. Aber von der Medientribüne ein ganz anderes Bild gehabt. Also, der So ist ein bisschen verloren gewesen, der hat so einen offensiveren Part gehabt. Der Freuler ist zum Teil, ich mag ihn eigentlich noch als Spieler und als Typ ist er auch. Also, der PK ist zum Teil ein spezieller, tut sich immer einen auswählen, den er dann einfach ein bisschen anfickt. Oh, Entschuldigung für die Wortwahl.
Du meinst den auch schon in dem Fall?
Nein, mich noch nicht, überraschenderweise. Aber er nimmt sich immer so ein bisschen einen raus, wo er einfach ein bisschen blöd anmacht. Egal, was er für eine Frage stellt. Aber der ist zum Teil einfach auf den Platz geirrt. Also, völlig orientierungslos. Eben, sind dann nachher Räume gestanden, weil er irgendwo gestanden ist und der Granit ist hinten und vorne rumgerannt und hat zum Teil, glaube, also fast recht verärgert gewirkt, wie er dann die Leute um sich herum dirigiert hat und angesprochen hat. Also, das muss doch besser funktionieren. Es sind eigentlich 3 Top-Spieler.
Ja, spannend, das zentrale Mittelfeld. Es sind ja mehrere Stränge, die du jetzt gerade erwähnt hast, die ich eigentlich alle gleich gesehen bezüglich dem Kamerun-Spiel. Ich glaube, also der Sol und der Zakaria übrigens auch, der jetzt keine Rolle spielt im Moment, haben ja im Nationalteam noch selten wirklich gute Leistungen gemacht. Oder eben nicht solche Leistungen, die sie könnten zeigen, was sie zum Teil im Club zeigen. Der Sol ist aber in Frankfurt richtig stark. Er hängt mit der Rolle von Granit Xhaka zusammen, wo sehr dominant ist, wo viele Bälle absaugt, wo eigentlich der Chef ist dort. Ja, der Eindruck, die drei, das hat man vor dem Spiel gehört, das haben sie nach dem Spiel alle drei gesagt, haben ein bisschen Freiheit im Zusammenspiel. Wer spielt wo? Ich finde das ein bisschen gefährlich. Es klingt gut, flexibel sein und so, aber es hat ein bisschen Vogelwild gewirkt, manchmal. Und gerade der Granit ist am stärksten, wenn er wirklich weiss, wo er spielen muss. Wenn er vor der Abwehr der Chef ist, der Freuler ist sie ja Adjutant, so nenne ich ihn mindestens, wo Zweikämpfe gewinnt, wo rennt, wo säkelt, wo jetzt aber gegen Führer nicht die unfassbarsten Einfälle hat. Und der Sol ist mir mit diesen zwei zusammen nicht zu wenig kreativ, zu wenig torgefährlich. Ich glaube, 33 Länderspiele, no goal, was einiges aussagt. Natürlich war er häufig nur Joker gewesen. Das passt mir auch nicht, aber es wird gegen Brasilien, wenn sie so würden spielen, schon ganz anders aussehen. Ich glaube, die Mannschaft, die Generation Chaka, nenne ich es jetzt mal, ist dann am stärksten, wenn sie auch so ein bisschen aus einer Wut rausspielt. Sie haben es wie nicht geschafft, eine Spannung aufzubauen gegen Kamerun. Es ist wie sichtbar gewesen, sie brauchen irgendetwas, für sich zu reiben, für sich verbessert zu werden. Und das Goal ist super rausgespielt, oder? Da sieht man auch die individuelle Klasse von einem Shaqiri, von einem Chaka. Halt der gleich, oder Embolo, gut, den muss er dann machen, ist klar. Aber ich würde dort auch etwas anderes machen im zentralen Mittelfeld. Bei mir würde sowieso der Shaqiri gegen ein Team in Kamerun auf dem Zähne spielen, wo der Sol gespielt, wo einfach zu wenig kommt gegen Führer. Ja, das ist eine spannende Diskussion, vor allem jetzt im Hinblick auf das Brasilien-Spiel, wo ja muss das Serbien-Spiel eine Rolle spielen. Wie spielt die Schweiz? Wer schont der Jakin? Aufgrund von, wo sie angeschlagen sind, wo sie vielleicht nicht so fit sind, wo sie schon verwarnt sind. Ich weiss nicht, wie du das beurteilst, aber was noch dazu kommt, vielleicht ein letzter Punkt. Man weiss ja das Resultat von Serbien-Kamerun. Also wenn Serbien-Kamerun ein Unentschieden gibt, dann weiss auch die Schweiz, sie ist auf jeden Fall zweit, egal was passiert. Also vor dem letzten Spiel. Und das ist ganz andere Ausgangslage, als wenn Serbien 3-0 gewinnen.
Ist das wirklich so klar?
Ja, wenn Serbien-Kamerun unentschieden ist.
Dann kann Serbien noch gegen die Schweiz gewinnen.
Nein, vor dem letzten Spiel sind sie sicher zweit. Also sie wissen, es reicht ein Unentschieden im letzten Spiel. Also es spielt eigentlich, ein Unentschieden bringt ihnen gar nicht viel gegen Brasilien, wo sie ja hingegen, wenn die Serben hoch gewinnen, brauchen sie einen Punkt. Es ist ja einfacher, gegen die Serben zu spielen, wenn du nicht musst gewinnen, als wenn du musst gewinnen. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, ja. Nein, was mich, also man muss beim ganzen Brasilien-Lob, wo wir beide jetzt auch schon gesagt haben, auch die Serben ein bisschen loben, weil die haben das eigentlich recht gut gemacht, habe ich gefunden. Also die erste Halbzeit sind die super gestanden, die zum Teil fast ein bisschen zu fest gekämpft. Aber wie du sagst, die drei haben dann Freiheiten bei uns, bei der Schweiz im Mittelfeld, wo zum Teil ein bisschen unabgesprochen gefühlt hat, die Freiheiten, die sich genommen haben. Und dort ist es wirklich sehr gut organisiert, das dritte oder das vierte im Mittelfeld gewesen. Ja, ich bin gespannt, wie es das jetzt gegen Brasilianer macht. Ich habe das Gefühl, das können sie nicht so machen. Und Sheridan Shaqiri, muss ich dir absolut recht geben, der ist auf der rechten Flügel auch in der ersten Halbzeit gekommen und recht verloren gewesen. Also man hat ja dann auch beim 1-0 gesehen, der ist für ein paar geniale Momente immer zu haben im Spiel. Und wenn man ihn einfach so auf dort rechts auf dem Flügel parkiert, dann hat er halt einfach zu wenig Möglichkeiten, die auszuleben, habe ich das Gefühl gehabt. Gegen vorne im Mittelfeld ist dann ja auch nichts gegangen. Ich meine, so der Offensivste ist, der jetzt nicht wahnsinnig Torgefährlichkeit ausstrahlt, wie du auch schon gesagt hast. Übrigens, was ich auch noch möchte ansprechen, also die Auswechslungen oder Einwechslungen, die hätten ja auch noch richtig können hinten rausgehen gegen Kamerun. Also ich weiss nicht, ist sich da der Muri so sicher gewesen, dass wir das Spiel gewinnen? Weil es hat dann Kontergelegenheiten gegeben nach dem 1-0 und dann wechselt der Haris Seferovic ein für den Brelimbolo, der jetzt alles andere als Konterspieler ist. Fabian Frey, dort stellt er aufs Zähne, wo jetzt auch nicht wahnsinnig, also der ist, wo irgendwie extrem schnell ist. Also er hat ihn relativ schnell auf Sicherheit umgestellt, habe ich noch riskant gefunden.
Ja, es war ein Murat Yakin Gedenksmatch gewesen, oder? Er gewinnt 1-0. Er hat alles richtig gemacht im Nachhinein. Ich sehe es wie du. Ich habe die Wechsel nicht verstanden, aber man muss den Muri manchmal nicht verstehen. Für das gilt er ja als Taktikpapst. Dass er halt wirklich ein Spiel liest und das Gefühl hat, der Frey geht ihm jetzt die Balance. Wir hätten ja der Frey wahrscheinlich auch nicht mit in die WM genommen. Der Seferovic sehe ich wie du. Das ist kein Konterstürmer. Aber er hat nicht die Chance zum 2-0. Er kann natürlich den Ball gut behalten. Ja, das sind schlussendlich auch Details. Er hat auch den Rieder auf eine Position gestellt, die er noch nie richtig gespielt hat. Mutig. Aber ja, der Yakin ist so, wie er ist. Und er hat schlussendlich einen Plan über die ganze WM oder mindestens über die ganze Vorrunde. Shaqiri hat er sicher auch ein bisschen geschont. Der ist nicht ganz so fit. Bei Rodriguez Auswechslung übrigens, der Granit hat ja irgendwie gesagt, so Schästen, was passiert jetzt? Wieso nimmst du jetzt aus? Wir haben Jömer, die Linksverteidiger. Ja. Er
hat einen Krampf gehabt, muss man zur Verteidigung von Muri sagen.
Ja, klar. Rodriguez hat Krampf. Aber eben, er hat dort nicht so viele Alternativen mitgenommen. Haben wir schon diskutiert. Spielt dann einen Jömer, die Linkshänger. Verstehe ich nicht. Es lädt ja dazu ein. Einerseits im Yakin sein Denken, sein Mut, seine taktische Flexibilität und die Ausgangslage in der Gruppe laden ja zu Gedankenspielen ein, was uns jetzt bei NZZ dazu geführt hat, dass wir heute die Sonntagsausgabe relativ unermutigen Text haben, wo wir quasi den Fabian Rieder, mein Liebling sowieso, wie ich jetzt sagen, fordern, weil er hat ja offenbar, finde ich, sehr eine lustige Aussage, oder Jacki in der Pressekonferenz gesagt, wo man jetzt ein paar Mal gehört hat, der Fabian Rieder hat die besten Umschaltwerte im Training. Heisst, abbremsen, beschleunigen, defensiv, offensiv, ist er der Beste. Wir haben, ein Kollege von mir von der NZZ, der Fabian Rieder, gefragt, ob er weiß, was das bedeutet mit dem Umschaltwert. Er hat es, glaube ich, nicht ganz genau erklären können, aber es ist so, der Rieder ist wahnsinnig spielintelligent, er wird wirklich richtig gross, da bin ich sicher, ist auch im Kopf parat und er ist der Spieler, der es jetzt gegen Brasilien braucht, mit all seiner Qualität. Eigentlich fast egal, auf welcher Position. Aber wenn ich den Rafinha gesehen habe gegen die Serben, im rechten Flügel, der Vinicius im linken Flügel, wie die den Ball annehmen und aus dem Stand beschleunigen, also, ja, ich will nicht der Ricardo Rodriguez sein, morgen Abend. Und Muri muss sich dort etwas einfallen, vielleicht mit einem anderen System, vielleicht wie die Serben Dreierkette, was der Aussenspieler im Schweizer System ein bisschen entlastet. Und der Rodriguez könnte zum Beispiel die Dreierkette hinterkommen, wo er nicht so viel in 1 gegen 1 Duell verwickelt ist. Aber es gibt viele Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, wie der Murat wird aufstellen.
Ich glaube, es wird auch Viererverteidigung gegen Brasilien sein. Das haben wir schon ziemlich rausgehört, dass das so wird sein. Fabian Rieder finde ich spannend. Mir ist der Hype ein bisschen zu viel aktuell, wie auch schon vorher. Ich verstehe, dass der ist reingekommen und hat super gespielt. Ich muss aber sagen, wenn der jetzt in der Startelf spielt und schon, ich finde es so schön, dass er das so ehrlich erzählt hat, aber schon, wenn er 9 Minuten gegen Kamerun spielt, zweimal irgendwie beizittert und er gar nicht mehr rauskommt, dass er jetzt eingewechselt wird. Wie ist denn das, wenn er gegen Casimiro, Neymar ist jetzt verletzt, aber Casimiro und Rafinha und Co. spielt?
Ja, also wir haben Leute bei IBE gefragt gestern, die ihn gut kennen, die wichtig sind bei IBE, die sehr hoch sind, die sagen null Problem.
Also gut.
Der Rieder sei klar. Klar ist er nervös, wenn er in der WM eingewechselt wird. Vor allem wie. Er hat ja offenbar im Konditionstrainer gesagt, machst du einen Witz.
Ja.
Also ja, er ist selber überrascht. Ich glaube, das ist der Muri, oder? Der hat die Idee gehabt. Ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht. Also,
er ist reingekommen und hat ja fast eine Vorlage gebracht für ein Goal.
Also, er ist einfach gut. Er ist einfach gut. Und wenn einer gut ist, darf er spielen. Er ist polyvalent, er ist extrem spielintelligent, er ist jetzt nicht der, der die Schweiz gegen Brasilien zum Sieg führt, ist mir auch klar, das ist naiv. Aber ich glaube, der Muri, es geht ja um ein Serbien-Match, vielleicht kann er ja wirklich einen oder anderen, vielleicht sogar, wobei der Shaqiri kommt jetzt eine Pressekonferenz, es ist sein WM-Rekordspiel, ich glaube nicht, dass er ihn auf die Bank setzt, aber man könnte auch Shaqiri schon und sagen, hey, Serbien ist in 4 Tagen wichtiger als Brasilien, schlagen wir vermutlich nicht 3-0. Aber spannend ist ja mit den Innenverteidigern, beide sind vorbelastet. Was machst du? Schonst du einen? Akanji kannst du meiner Meinung nach nicht schonen, der ist so wichtig und so gut. Schonst du El Verdi, damit nicht die Beine gesperrt sind, weil es wird gegen Brasilien Verwarnungen geben für die Defensivspieler. Es gibt wahnsinnig viele Überlegungen, die du machen musst, wo nicht. Ja, es ist eine spannende Ausgangslage, zumal sie ja, das hat der Gavin, der Assistenztrainer, auch gesagt, unter Umständen eben auch noch müssen reagieren auf das Serbien-Spiel. Je nachdem verändert das Ausgangslage. Vielleicht ist es ja gut, wenn du nur 1-0 verlierst, wo du dann vor Serbien bleibst. Also musst du auch defensiv spielen. Es gibt ganz viele Sachen, die ich recht spannend finde.
Ja, also die geilen Karten bei deinen Verteidigern machen mir auch ein bisschen Sorgen. Nicht, dass dann irgendwie auch schlussendlich noch Fabian Frey Tschömer gegen Serbien die Innenverteidigung ist. Also nicht gegen Tschömer oder Fabian Frey, aber es wäre jetzt schon gerade ein bisschen etwas anderes als Manuel Akanji, Elvedi, Scher. Ich habe vor allem die geile Karte von Manuel Akanji, die haben mich recht genervt. Also das war völlig unnötig gewesen, kurz vor Schluss. Aber die Karte werden ja, glaube ich, auch erst hinsichtlich Viertelfinal gelöscht. Also ich glaube, das Thema wird uns, wenn die Schweiz gut spielt, noch ein bisschen begleiten mit diesen geilen Karten.
Wahrscheinlich auch noch auf anderen Positionen. Und weißt du, es ist ja so, die Serben, du hast ja die Aufstellung auch gesehen, der Kostic, den ich überragend finde, links im Mittelfeld ist geschont worden, der ist angeschlagen, der Vlahovic ist nur auf der Bank gewesen, der kommt aus einer Verletzung, Mitrovic auch. Ich glaube, die werden gegen die Schweiz parat sein, die werden gegen die Schweiz eine Aufstellung haben, die wirklich stark ist. Wenn es noch um etwas geht für die Serben, ist auch nicht mal sicher, wenn sie gegen Kamerun verlieren, das wird unfassbar heisser Match am Freitagabend. Und es würde nicht schaden, wenn dort der Kanji spielt, ganz einfach ausgedrückt. Eben, vielleicht du kannst auch Brasilien-Match nicht abschenken, das ist mir auch klar, das ist naiv, aber irgendeine gewisse Rotation, damit die Spieler frisch bleiben oder sie, es ist, Hankerum kannst du sagen, die Besten müssen spielen. Gegen Brasilien ist man nicht chancenlos, wenn man Punkt hat, ist das sicher gut. Es sind wahnsinnig viele Überlegungen und drin spielt ja auch noch die emotionale Sache. Die Serben haben ja schon angefangen, die Journalisten hier Fragen stellen, Shaqiri, Xhaka vor allem. Das wird in den nächsten Tagen hochgeschaukelt werden. Wahrscheinlich auch von uns Schweizer Medien, bewusst oder unbewusst. Das Spiel hat jetzt nur mal stattgefunden vor 4 Jahren. Die Chesten sind passiert. Man wird darüber reden, man wird darüber schreiben. Es wird in den Köpfen von allen Beteiligten sein. Jetzt ist es noch weit weg, aber es ist eigentlich nicht mehr weit weg, Tobi.
Nein, es ist nicht mehr weit weg. Vor allem eben jetzt, hat sie schon beim ersten Spiel ist die Serbien-Fahne in der Garderobe gehangen, wo unten Kosovo noch zu Serbien zählt. Aufgrund von dem hat jetzt Kosovo Sanktionen gefordert bei der FIFA. Die FIFA ist am Ermitteln. Es geht schon wieder voll los. Eben wie du sagst, belagert, die ist jetzt nicht so, als hätten die den gar nicht terrorisiert mit Serbenfragen. Sie haben relativ anständig gefragt, habe ich gefunden. Zu dem Spiel haben jetzt irgendwie auch nicht ihn provoziert oder so. Also ich meine, das kannst du. Der Sheldon Shaqiri wird jetzt heute auch fragen. Nein, der PK, das bin ich mir ganz sicher.
Sie machen es gut, Schweizer. Finde ich. Granit sehr souverän geblieben. Vielleicht auch, wo sie eins noch gewonnen haben. Hat sich nicht lassen. Also sie waren ja keine Provokationen gewesen, aber sie wollten weiterfragen. Und dort ist dann der Mediendirektor vom Schweizerischen Fußballverband dazwischen. Hat sie quasi abgerätscht. Journalisten von Serbien. Hat mich richtig gedünkt. Es war Schweiz-Kamerun gewesen. Der nächste Match ist Schweiz-Brasilien. Was soll jetzt das? Aber es ist klar, es wird Texte geben, es wird Unruhe geben. Die Spieler, das ist ja der Punkt. Durch Social Media, die Spieler bekommen ja alles mit. Du kannst nur so sagen, interessiert mich nicht. Die sind auf Instagram, die leben ja auf Instagram. Die werden provoziert werden dort. Du kannst das nicht alles ausschalten. Und gerade bei einem Granit, ich bin gespannt, ob er ein bisschen daraus gelernt hat, was vor 4,5 Jahren ist passiert.
Ich glaube schon. Wir haben übrigens auch, also zum die serbischen Journalisten also kritisiere ich es ja nicht, aber hervorzuheben, wir haben auch die Serber Spieler nach dem Brasilien-Spiel gefragt, nach dem Spiel. Auch die haben alle komplett abgelockt, sind um Brasilien gegangen und eine gute Leistung, aber wir müssen zu führen schauen und Kamerun sind jetzt wichtig. Also es sind beide Spieler, beide Kader sehr noch überhaupt nicht auf Eskalation aus. Ich bin gespannt. Wie das ganze Thema sich entwickelt und wie wichtig denn das Spiel auch schlussendlich wirklich wird.
Wir sind ja relativ optimistisch gewesen mit den Schweizer. Ich glaube, vor 2 Podcast-Folgen bist du immer noch so optimistisch.
Ja. Ja. Ich glaube, da liegt im Fall auch etwas drin gegen die Brasilianer. Ich habe so salopp und wirklich salopp hänge mich nicht an dem auf, gesagt, das wäre auch ein mögliches Finale.
Ja, ich hänge dich nicht auf. Eben dieser Schweizer traue ich wirklich alles zu. Der ein Journalist, einflussreicher Journalist in der Schweiz hat ja im Tagesanzeiger geschrieben, alles ist möglich, vom Vorrunden aus bis zum Viertelfinale. Ich habe ihm dann geschrieben, warum Viertelfinale? Ich meine, alles ist möglich. Ja, ich sehe es auch wie du. Natürlich, wenn wir jetzt die Tätowierchen von dieser Podcast-Folge, die Schweiz, Brasilien, könnte WM-Finale sein, könnte man sagen, du hast die 2 total den Verstand verloren in der Wüste, oder? Wir sind immer noch die kleine Schweiz. Und einem hat es nach dem anderen, so dumm wie es klingt. Ich glaube, die Schweiz, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wird in der K.O.-Phase stärker sein als in der Vorrunde. Und der Match gegen Kamerun hat die These nicht unbedingt widerlegt. Es ist immer noch ein heisser Lauf, eben wenn ich die anderen Gruppen anschaue, es ist schon bitter. Ich finde wirklich, die Serben sind richtig stark, sie sind ein bisschen grobschlächtig, hüftstief in der Defensive, aber sie sind kompakt, kampfstark, leidenschaftlich, haben super Individualisten. Es ist wirklich eine starke Mannschaft und Brasilianer müssen wir jetzt nicht noch einmal mehr loben, das sind die Besten. Also es wird hart und dann kommt ja die Portugal-Gruppe, was du vorhin gesagt hast, also Schweiz-Portugal möglicherweise im Achtelfinale, ja klar ist Portugal Favorit, aber da ist etwas drin.
Ja, aber dort nimmt mich dann Wunder, wie die Gruppe sich jetzt entwickelt, oder? Die haben jetzt zum Moment, wo wir jetzt aufnehmen, einen Spieltag gehabt. Ich glaube, Uruguay hat nicht einmal einen Torschuss gehabt gegen die ganzen Krims. Und das meine ich jetzt nicht rassistisch, sondern es sind ja alle 4 Verteidiger plus der Kohle Eisen Krim bei Südkorea. Die haben ja nicht einmal einen Goalschuss angebracht mit dem Darwin Nunes, der so gehypt wird seit 1,5 Jahren. Also ich habe gefunden, Portugal hat nicht wahnsinnig überzeugt gegen Ghana, aber es war das erste Spiel, sie haben nicht alle überzeugt. Ja, ich weiss es nicht. Eben, ich sehe jetzt
ich habe jetzt noch nicht viel, ich habe jetzt viele Spiele gesehen, aber noch nicht viele Teams, die ich gefunden habe, dort wird die Schweiz komplett untergehen.
Wie machen die das eigentlich? Wenn die einen Podcast aufnehmen, die südkoreanischen Journalisten, wie hast du Akanji gefunden? Reden die nicht vornehmen, oder wie geht das ab? Hast du mit dem über das geredet?
Ja, aber nein, da habe ich jetzt nicht geredet, aber ist mega gefährliches Halbwissen. Aber ist es nicht in Korea eh so, dass es umgekehrt eigentlich eher ist wichtig, oder das, was im Fokus ist bei der Namensnennung?
Ja, so mal so gelesen, aber ich kann jetzt nicht mitreden.
Okay. Wir werden ja, wenn es vielleicht gibt es ein Achtelfinale gegen Südkorea und dann werden wir es sicher herausfinden.
Genau, dann werden wir mit südkoreanischen Journalisten. Noch schnell Brasilien, sind wir in Zeit? Sind wir noch drin für noch 2-3 Minuten Brasilien?
Ja, haben wir ja schon gehabt,
ja,
aber also Zeit etwas... haben wir sicher. Was möchtest du noch loswerden?
Ja, schon noch ein paar Brasilien? Sachen. Zuerst mal etwas noch widerlegen, was du vorhin gesagt hast, oder anders erklären. Der Danilo ist gut gewesen, aber sie haben natürlich rechts hin. Sie haben den Dani Alves, den sie mitnehmen wegen der Stimmung, wegen seinem Renommee, wegen seinen 377 Länderspielen. Aber er hat natürlich in diesem Jahr, er spielt ja nur noch in Mexiko, er spielt eben gar nicht mehr, ist 39. Aber wenn er für Brasilien gespielt hat, sie glaube 5 Länderspiele gewesen, das Jahr ist er bärenstark gewesen, könnte man jetzt schreiben. Und vor allem haben sie noch den Eder Militao, spielt immerhin bei Real Madrid, ist natürlich eher in Innenverteidigung oder heim, aber kann rechts gut spielen. Also, ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn der Danilo ausfällt, wie du es vorhin geschildert hast, oder wie sie es vielleicht diskutieren, dünkt es mir. Und der spannendste Punkt, wo wir jetzt ein paar gesagt haben, die natürlich auch wissen, dass ich ein Neymar-Sympathisant bin, sind jetzt mehrere Schweizer Journalisten unter anderem mal gesagt, Brasilien ist besser ohne Neymar, was sie natürlich Gotteslästerung finden. Wie siehst du den Punkt?
Ja, das glaube ich nicht. Glaube wirklich, also ich bin ja wirklich im Gegensatz zu dir nicht der grösste Neymar-Fan. Und ich habe gefunden, der hat richtig, richtig Einfluss gehabt auf das Spiel gegen Serbien. Und auch alle Klischees und Vorurteile, die man gegenüber ihm hat, hat er überhaupt nicht erfüllt. Also wie der richtig weggerätscht worden ist und dann auch mal wieder aufgestanden ist, auch nach dem Fall, wo nachher ausgewechselt wurde, ist er eigentlich relativ schnell wieder gestanden. Überhaupt nicht so, wie man es jetzt zum Beispiel vor 4 Jahren noch in den Köpfen hat gegen die Schweiz oder gegen den Wallon Berami. Oder der ist richtig heiß auf die WM und der ist auch, also der hat sehr traurig gewirkt, wo er dort durch das Mediencenter hat müssen humpeln nach dem Spiel.
Du hast noch gesehen, gell?
Ja, also es ist ja so, vielleicht als Erklärung, alle Spieler müssen durch das Mediencenter laufen, das ist, die werden von der FIFA gezwungen. Bei der Schweizer Nazi hat es jetzt nicht so geklappt, dass alle Spieler müssen dort
durch. Das ist aber die FIFA die Schuld.
Absolut die FIFA die Schuld. Da muss man so betonen. Aber die müssen alle dort durch. Und das hat dann wie so einen Teil, wo die portugiesisch sprechenden Journalisten gewesen sind, einen Teil, wo die serbisch sprechenden und einen Teil, wo die englisch sprechenden sind. Und die Spieler, ich glaube, 3 müssen anhalten von diesen 26, die dort durchlaufen pro Team. Und mit den Journalisten reden. Und es ist aber schon, also bei den Nazis sind eigentlich fast alle angehalten und haben ein paar Fragen beantwortet. Es ist eigentlich wirklich noch cool gewesen, habe ich gefunden, bei den Schweizer Spielen. Ausser der Haris Seferovic, der hat es gar nicht gefühlt. Also der hat irgendwie nicht einmal, ist auf Fragen eingegangen, ist da pfeifend, also fast ein bisschen provokativ durch die Mediencenter gelaufen, wenn wir noch schnell über das reden. Was ist mit dem los?
Haris der Kuschelbär.
Nein, ich meine, Haris Seferovic ist der Beste, bringt der Schweizer Meister, wenn er hässig ist, dann spielt er immer am besten. Darum ist er so hässig gewesen, wie er noch kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie die Journalisten irgendwie Unrecht da haben in der letzten Zeit.
Ich glaube, er ist einfach ein bisschen so, dass er ein bisschen bärbeissiger als andere ist. Hat nicht gespielt, hat vielleicht das Gefühl gehabt, was muss ich jetzt mit den Journalisten reden. Mich hat es auch überrascht, dass er so durchmarschiert, aber ja, es ist sein Recht, oder?
Auf jeden Fall, bei den Brasilianern ist es natürlich fast wie einem Justin Bieber-Konzert zu und her gegangen. Also die meisten sind dort gewesen, zum Fotos und Videos machen von diesen Brasilien-Stars, zum Teil auch Selfies. Also gerade du, wo ja nicht mal jubelst bei dem Schweizer Spiel, wirst gerade nervös, wenn da, gerade im Milito habe ich gesehen, hat mit bei 5 oder 6 asiatischen Journeys Selfies gemacht. Casimiro auch. Du bist nur am Kopf schütteln. Das müssen wir eigentlich jetzt sehen im Video.
Ja, das ist total unprofessionell. Aber ja.
Und man muss auch dazu sagen, es ist eigentlich verboten, dort Videos und Fotos zu machen in dem Medienraum, weil für das zahlt ja unter anderem die SRG viel Geld, dass die das dürfen machen und wir nicht.
Also, du hast sicher eins gemacht, was jetzt im Kollegenkreis rumschickst. Also ich habe zwar keins bekommen, aber...
Ich has, nein, du bist ja nicht mein Kollege. Nein, ich habe ein Video gemacht vom Neymar, weil es ist wirklich zum... Auch er hat müssen, obwohl er sich offensichtlich verletzt hat in dem Spiel durch das Mediencenter durch. Und es ist wirklich völlig absurd gewesen, wie der dort mit seinen Flipflops durch das Mediencenter komplett ist. Und er ist dann halt immer wieder vorgekommen. Es ist so eine Schlange, eben durch die verschiedenen Sprachen durch. Und jedes Mal sind dann alle schon vorgerannt zur nächsten Station und haben wieder gefilmt. Und er ist einfach dort mit seinen goldenen Kopfhörern ein bisschen durchgekumpelt und hat traurig am Boden geschaut. Es war eine krasse Szene gewesen und man hat also sehr lange gewartet, bis überhaupt von den Brasilianern rausgekommen ist. Und der brasilianische Verband hat ja dann auch relativ schnell aktiv erzählt, wie es ihm geht und Gesundheitszustand. Also im Mediencenter bei diesen gefühlt hunderte brasilianische Journalisten, die da sind, und sich eigentlich nur um Fußball kümmern. Also, du hast das Gefühl, es geht gerade um den Gesundheitszustand vom Papst. Also, das ist wirklich...
Der Neymar ist wichtiger als der Papst.
Ja, also in Brasilien offenbar schon. Ich weiss nicht, vielleicht tust du dich jetzt aber gewissen Zuhörerinnen und Zuhörer disqualifizieren mit dem. Aber es ist wirklich, also man hat das Gefühl gehabt, ich weiss auch nicht, der ist bei uns wichtiger als alle 7 Bundesrat zusammen.
Also, wie viel Redezeit bekomme ich zum Neymar?
Du hast gerne 2-3 Minuten. Nein, darf ich noch schnell, bevor du ansetzt zu deiner Rede. Der Rafinha hat auf Instagram einen Post, wo gestanden ist, der Messi werde vergöttert von seinen Argentiniern. Ich weiß gar nicht, welche noch erwähnt worden sind. Cristiano Ronaldo, sagt der König von Portugal. Und die brasilianischen Fans wünschen sich, dass sich der Neymar das Bein bricht. Wieso? Also, was ist von dem zu halten?
Ja, das war natürlich auch ein bisschen aus dem Frust raus, weil der Neymar ist umstritten in Brasilien, wo der Bolsonaro unterstützt hat. Also, ist er bei 50% der Bevölkerung umstritten, wo der Lula gewählt hat oder gegen Bolsonaro ist. Was ich verstehe, dass man gegen Bolsonaro kann sein kann. Damit die Politik geschlossen. Er ist selber schon in seinem Image. Und das ist ja genau das Image, das all die Kollegen auch in meinem Kreis immer noch hey, wo er hat sich verändert. Er rollt nicht mehr 15 Mal nach einem Fall, vielleicht noch einmal. Er kämpft, er ist mannschaftsdienlicher geworden, er ist ein Diva geblieben. Und er spielt bei Paris absolut brillant und er ist einfach ein Generationentalent. Und wer das nicht sieht, wer nicht Freude hat, dem Neymar zuzuschauen, geht auf YouTube, macht Skills oder Best of Neymar, diese Saison, egal was, ist so ein unfassbar grossartiger Fußballer. Ballannahme, Vision, Torschuss, der kann alles. Der ist wirklich talentmässig wahrscheinlich Top 3 ever. Also, es ist nicht möglich, dass man besser Fußball spielen kann. Wegen so Spieler geht man ins Stadion. Aber er ist selber schon in seinem Image, das wird er in diesem Leben nicht mehr los. Und er ist natürlich wie der Granit sehr zentral, oder? Er nimmt natürlich viel Bau. Und vielleicht, man hat ja eine Schlussphase gegen Serbien gesehen, wo er draussen war, wo natürlich die Serben auch ein bisschen aufgetan haben, aber nicht wahnsinnig. Dort die Brasilianer zu wahnsinnig viel Chancen kommen, wo halt der Rodrigo, der reinkommt, Gabriel Jesus, wer auch immer, die kann ja shooten. Und dann sind sie ein bisschen freier, ein bisschen unberechenbarer. Man kann darüber diskutieren, ob sie jetzt in einem Match vielleicht gar nicht schlechter sind. Gegen die Schweiz wird er ja vermutlich nicht spielen. Aber natürlich ist er immer noch der Unterschiedsspieler auf allerhöchstem Niveau. Er ist ein Spieler, der WM-Final entscheiden kann. Und das ist schlussendlich das, was zählt für die Brasilianer. Er braucht noch 2 Goal, dann hat er den Pelé aufgeholt, als besten Torschütz von Brasilien. Das sagt eigentlich alles über seine Klasse. Er ist erst 30. Also weiter müssen wir über seine Klasse, finde ich, nicht diskutieren. Ich finde es frech. In unserem Konkurrenz-Podcast haben sie das ja auch diskutiert und gesagt, Brasilien sei stärker ohne Neymar. Ich finde das absurd. Eigentlich müssen wir da nicht mehr grösser drauf eingehen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, seine WM-Geschichte, oder? 2014 ist er abgerätscht worden von Zuniga, von Kolumbien. 2018 in der Schweiz kaputt retten, meiner Meinung nach. Und da ist er ein bisschen selber schuld, wo er sich manchmal wegen seiner Klasse zu spät vom Ball trennt und hier noch das Tunnel versucht und da in ein sinnloses Dribbling geht. Das ist unnötig. Und das wird er aber auch in diesem Leben auch nicht mehr los. Oder findest du nicht? Manchmal so eine Mittellinie, weißt, wenn er noch Übersteiger mehr macht, das ist das ist provozierend.
Ja, provozierend nicht, weiss ich nicht, aber es ist halt schon, ich glaube, auf dem Niveau musst du dann wirklich auch wissen, wie dich verhaltest, dass du nicht
die ganze Zeit abgerätscht wirst, weil oftmals dein Gegenspieler sich nur so helfen kann. Und beim Cristiano Ronaldo und beim Lionel Messi sieht man das ja relativ gut. Die sind ja überraschend, oder auch Robert Lewandowski, sie sind ja überraschend wenig verletzt für das, dass die so viel Goal schiessen und so viele Einzelaktionen haben. Und beim Neymar ist es das pure Gegenteil. Mhm. Also der hackert es ja wirklich auch in Frankreich in der Liga kaputt, mehrmals pro Saison. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass der jetzt gegen die Schweiz spielt, aber ich glaube, das spielt der Schweizer Karte, ich muss dir ganz ehrlich sagen.
Aber das, was du beschrieben hast, etwa vor einer halben Stunde, dass er den Ball nimmt und er vier durchsäkelt, und er kann ja das. Und das machen halt die anderen weniger. Messi hat das früher auch gemacht, aber er war noch fast ein bisschen flinker gewesen. Und das ist ja schön. Und ich finde, manchmal sollte der Schiedsrichter so Spieler besser schützen. Der Dembele von Frankreich, der ein bisschen ineffizient ist, ist ja ein ähnlicher Spieler. Er schnappt sich auch den Ball. Oder der Vinicius Junior. Und eins gegen eins überragend. Und das ist doch schön, dass es noch so Spieler gibt. Und nicht nur die genormten Fußballer. Und manchmal habe ich das Gefühl, sollte man ändern, ein paar Minuten früher die erste gelbe Karte, geht sogar im Serbien-Spiel. Ja, du musst einfach die Spieler besser schützen.
Ich habe aber das Gefühl, die Serben haben relativ früh eine geile Karte bekommen. Also Pavlovic.
Eine, der hat es früh gehabt.
Pavlovic, ja, der hätte auch ein paar Mal vom Platz fliegen können, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, das, also, meine das ich, ist ja. Wirklich, der ist ein paar Mal ganz knapp an der roten Karte vorbeigeschlittert.
Aber hast du das Gefühl, wenn Brasilianer jetzt gesehen hast, Journalisten, die bringen unglaublich gute Stimmung mit, Selbstvertrauen. Es passt irgendwie. Es wirkt alles überraschend harmonisch.
Ja, eben, wie auch die das erzählen, dass man das erste Mal seit langem in allen Mannschaftsteilen, Goalie, Defensive, Mittelfeld, Offensive, wirklich Weltklasse aufgestellt ist und noch gute Stimmung hat. Eben für das hat man dann Dani Alves mitgenommen, der, glaube einfach so eine Frohnatur ist, wo alles positiv sieht, sie sind ja ein Teil von der Mannschaft, die ist ja dann vom Gar auch ins Stadion gelaufen mit Instrument und tanzend und allem. Also wie man es jetzt sonst nur von den Afrikanern gesehen bis jetzt an dieser WM. Dann ist alles zuzutrauen. Ich glaube wirklich, für mich sind die immer noch absolute Top-Favorit. Vor allem, da hat es noch Leute gehabt, die massiv Luft nach oben haben. Also der Vinicius Junior, der hat gar nicht brilliert gegen Serbien.
Ist das so? Gut, das Goal, das er vorbereitet, und das Goal ist wahrscheinlich schon jetzt das Tor der WM. Aber wie du sagst, sie haben wirklich viel Spiel, sie können ja reagieren von der Bank aus und ja, sie können sich nur selber stoppen. Und das gegen die Schweiz wird jetzt schon... Die Schweiz ist wahrscheinlich dann schon parat in diesem Match, habe ich das Gefühl. Und es wird jetzt wirklich so ein bisschen ein Wegweiser. Und es ist dann auch schnell in die andere Richtung, wird man nervös in Brasilien, wenn es jetzt nur ein 1-1 gibt, sage ich jetzt mal. Aber sie haben ja unfassbaren Druck, nicht ganz so viel wie vor 8 Jahren im eigenen Land, wo ich aber war, in Brasilien. Das ist unmenschlicher Druck gewesen. Und so sind sie ja auch gescheitert, wo sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben im Halbfinale. Aber sie haben Druck. Sie müssen den WM-Titel holen nach 20 Jahren. Und das wird grosses Thema sein in den nächsten Wochen. Wo, ja, der Druck, die Sehnsucht nach dem Titel, die ist unglaublich gross.
Nicht nur dort. Auch in der Schweiz ist sie unglaublich gross.
Sehnsucht nach dem Titel.
Gibt es noch ein Thema, das gerne möchtest ansprechen? Oder sollen wir zum Ende kommen?
Ja, unendlich viel, aber ich glaube, es ist gut jetzt, oder?
Ich wollte noch fragen, was haben wir für einen Konkurrenz-Podcast?
Da bin ich auch mal Mitglied.
Ah, okay. Ah, nein, für mich, wir sind doch alles Freunde untereinander.
Ja, Konkurrenz ist natürlich im Sinne von, dass sie das gleiche Produkt anbieten wie wir.
Okay.
Das sind alles super Typen, die dort reden. Das sind alles Kollegen von mir. Was mich natürlich gestört hat, das habe ich aber auch direkt gesagt, ist, dass sie dort über Neymar so geredet haben. Aber es ist ja auch klar, sie müssen ja auch ein bisschen Thesen aufstellen. Alles gut.
Die sieht man die Schweiz ein bisschen kritischer, gell? Als bei uns. Wo man fast ins Finale redet.
Gut, es ist um die Kamerun-Leistung gegangen, die wir auch sehr kritisch haben gesehen. Ja. Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass wir der Schweiz mehr zutrauen als der durchschnittliche Schweizer Fußballjournalist. Das stimmt, ja.
Ja, das ist doch ein schönes Ende. Hoffentlich enttäuscht es uns nicht. Unsere Zuversicht und unsere Einschätzung. Wir gehen jetzt ins Mediencenter, gehen Brasilien-Pressekonferenz und Schweiz-Pressekonferenz hören.
Und dann gehen wir in Spanien, Deutschland schauen und kommen irgendwie um 3 Uhr morgens zurück. Der Match ist ja am Wangerende von der Insel, oder? Also von Katar, ja, Entschuldigung.
Es sind 50 Minuten Busfahrt, sonst sind es etwa eine halbe Stunde. Das sind wieder die First World Problems von uns Journalisten. Wir armen Menschen müssen 3/4 Stunde Bus fahren, damit wir in Deutschland, Spanien schauen
können. Genau.
Ja, in dem Fall, wir hören uns nach dem Schweiz-Brasilien-Spiel wieder. Hoffentlich gut gelaunt, wie jetzt auch. Und wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, guten Wochenstart dann. Und ja, weiterhin flüssig WM schauen.
Jawohl, tschüss zusammen, viel Spass.
Tschüss.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.